So, im Gegensatz zu vielen anderen Beiträgen, die sonst auf meinem Blog erscheinen, wird es heute kein Interview geben, sondern es wird ein Gespräch geben. Mit Sigi Zielinski, wir kennen uns viele, viele Jahre. Und wir werden heute als Altvorderen einer Bewegung vorgestellt, von der wir gar nicht mehr genau wissen, ob es diese wirklich gegeben hat. Ich übertreibe etwas und ich möchte dich konfrontieren mit einem Kommentar, den ich gerade live während dieses Podiumsgesprächs geschrieben habe. Und damit möchte ich da noch einsetzen und deine Stimme einfangen. Der Kommentar liest sich wie folgt. Das ist schon sehr seltsam, als Handlungsträger sich als Gegenstand und Thema dieser Darstellung wiederzufinden und so vorgeführt zu werden, in der Anwesenheit all der anderen, die hier ebenfalls erwähnt werden. Das ist alles sehr korrekt und sehr befremdlich zugleich zu erleben, wie über unser Leben referiert wird. Die Moderation bemüht sich um eine inhaltliche Themensetzung, das macht Sinn, weil die meisten der Anwesenden diese Zeit selbst erlebt haben. Aber eine chronologische Beschreibung hätte auch Sinn gemacht, oder?
Das hätte sicher sehr großen Sinn gemacht, weil ich bin auch fest davon überzeugt, dass all die Themen, die wir hier diskutiert haben, sich innerhalb einer wirklich sehr kurzen Zeit auch ständig verändert haben. Für mich hat diese Auseinandersetzung mit den, sagen wir, alternativen Möglichkeiten, die dieses neue Medium-Video anbot, spätestens um 1970, 71 begonnen. Das ist vielleicht sogar die spannendste Zeit, weil da international auch wahnsinnig viel passierte. Die Poeten haben sich damit beschäftigt, die Künstler haben sich damit beschäftigt, aber auch die, die politisch unterwegs waren. Als dann hier in Berlin sozusagen die Dinge anfingen um 1975, 76, das war schon eine ganz andere Situation. Da hat es sich schon etwas stabilisiert und etwas eingefahren, was dann aus meiner Sicht auch gar nicht mal so spannend war. Deshalb haben wir uns auch sehr kritisch mit diesen Initiativen auseinandergesetzt. Wir haben sie auch ein bisschen als aktionistisch immer bezeichnet im Vergleich zu dem, was eben Künstler und Verrückte in den frühen 70er Jahren schon gemacht haben mit diesem neuen Medium, war das dann doch eben auch ein bisschen langweilig. Also die Chronologie könnte wirklich dabei helfen, genauer auszudifferenzieren, was ist eigentlich wo genau passiert und was ist von wo beeinflusst worden und wie hat sich das dann eben in Form von netzwerkartigen Entwicklungen weiterentwickelt.
Aber wenn ich das ergänzen darf, ihr habt das eigentlich nicht so sehr, so habe ich das jemals damals erlebt, vom hohen Ross der Hochschule gemacht, sondern ihr hattet ja eine ganz eigene Art von Empathie, sich diesem Thema zu stellen, zu widmen und es auch selber zum Ausdruck zu bringen. Oder habe ich das falsch erlebt?
Nein, wir haben einfach die mediale Praxis, wir haben das dann so frech auch Poesie genannt, weil das Poetische heißt ja nichts anderes, wenn man es übersetzt, als machen. Wir haben das als Praxis verstanden, die selbstverständlich Bestandteil unserer Theoriearbeit war, unseres Nachdenkens. Eine Theoriearbeit, die ohne die Medienpraxis hätte auskommen können, war für uns ein vollkommenes Unding. Und deshalb hatte ich mich ja auch persönlich eben ganz gezielt für die TU entschieden und nicht für eine andere große geisteswissenschaftliche Universität, weil ich wusste, an so einer technischen Universität, da kann man das machen. Und da versteht auch jeder Ingenieur sofort, klar, die Jungs und die Mädchen, die brauchen Maschinen, die brauchen Apparate, die brauchen ein Studio, wo sie ihre Experimente machen können. Und das war eigentlich das wirklich Reizvolle dieser Aufbruchszeit. Also ich würde sagen, zwischen 1970 und 75, 76. Danach wurde es in Deutschland eben nicht zuletzt eben auch aufgrund des sich schon andeutenden deutschen Herbstes extrem träge, langweilig auch und auch unangenehm. Das entlud sich ja dann eben erst wieder dann eben mit den Hausbesetzerbewegungen und mit Bands wie einstürzende Neubauten und allem, was da dran hing. Ne?
Ich weiß, die nächste Frage wird jetzt eine Vorlesung provozieren, die wir jetzt nicht hören können. Dennoch möchte ich noch mal einen systemtheoretischen Gedanken anfügen. Du schreibst ja und du berichtest immer wieder, dass das Denken und das Nachdenken über diese Arbeit so wichtig ist. Das Spannende, so wie ich es damals erlebt habe, war, dass wir mit dem Video zum ersten Mal eine Möglichkeit hatten, das Denken in der filmischen Darstellung selber zum Gegenstand und auch zur Diskussion dieses Gegenstandes zu machen, weil wir plötzlich eine Kontinuität in der Zeit hatten, die bisher früher durch die Darstellung über eine Filmrolle gar nicht möglich war. Hat sich das bei euch so niedergeschlagen oder ist das eher eine zu spezifische Wahrnehmung?
Nein, das ist ganz und gar nicht zu spezifisch. Flusser hat ein, das habe ich später allerdings dann erst gelesen, ein sehr schönes Wort dafür gehabt und das hieß Videophilosophie. Und er meinte immer wieder damit, es geht nicht darum, Videos über Philosophie zu machen, sondern Video eben als ein philosophisches Instrument, als ein Denkding, als ein Denkinstrument zu begreifen. Und das haben wir ganz schlicht eben auch gemacht, ohne eben schon sozusagen diese theoretische Überformung von Flusser zu kennen. Ich erwähnte vorhin das Beispiel von kameralosen Videoseminaren und Kursen. Das war so ein Bereich, wo man lernte, mit elektronischen Bildern, mit Bildern in der Zeit, denkend umzugehen, analytisch umzugehen, aber dazu brauchte man sozusagen die Videotechnik als Transformationsriemen. Also das war ein Denkding eben auch für uns, ein intellektuelles Ding und als solches haben wir es auch sehr geschätzt.
Viele sagen, ja, wir hätten damals im Tal der Ahnungslosen gelebt. Wir hatten noch keinen MTV-Schnitt, wir hatten nur einen Fernsehsender, die öffentlich-rechtlichen. Dennoch hatten wir vielleicht dadurch aber auch in dem isolierten West-Berlin eine Nische, aus der sich Qualitäten entwickeln konnten, die über den Tag hinaus Bedeutung haben sollten. Siehst du das? Und wenn ja, welche wären das?
Naja, mit der Beschleunigung der Schnitte durch so eine mächtige Institution wie MTV, da bin ich ein bisschen skeptisch. Da müsste man nochmal genauer hingucken. Ich bin sicher, dass wir andere Erfahrungen zu dem damaligen Zeitpunkt in der Werbung, im Kino auch, in der Kinowerbung schon hatten. Die MTV-Ästhetik war ja keine, die sich eigenständig entwickelt hatte, sondern die wurde aus der Werbung abgeleitet. Und es waren ja auch wesentlich Werbeclips, die da gesendet worden sind. Natürlich haben die das dann auf dem höchsten Niveau der technischen Möglichkeiten gemacht, aber ich gebe wirklich ein bisschen zu bedenken, dass da eben schon eine entwickelte kommerzielle Kultur vorgelegen hatte, die auch in West-Berlin natürlich eine gewisse Rolle gespielt hat. Wenn hier die internationale Funkausstellung jedes Jahr stattfand, haben wir die ganze Welt hier auch zu Gast gehabt und haben sehen können, was so passiert. Und es gab natürlich eben auch die Erfahrungen schon mit kommerziellem Fernsehen, sowohl in den USA als auch in Großbritannien, die uns nicht so ganz fremd gewesen sind. Aber natürlich gab es einen Refugium hier. Das hat mit einer gewissen Klaustrophobie zu tun, die eben West-Berlin auch gekennzeichnet hat. Wir hingen alle sehr eng zusammen, haben uns untereinander viel getroffen, miteinander geredet und vielleicht auch eine große Geduld beim Zuhören gehabt und beim Zuschauen. Das waren aber, das muss man immer sehr klar sagen, auch wie heute hier bei dieser Veranstaltung, das waren im Wesentlichen eben die Leute, die auch beteiligt waren. Das war so wie in den Anfängen der Hackerbewegung. Das waren auch nur diejenigen, die wirklich exzellent programmieren konnten. Das waren ganz wenige, die sich trafen und dann eben sich austauschten und ja natürlich auch sich wechselseitig Tipps und Unterstützung gaben. Dieses Teilnehmen und gleichzeitig eben Sehen und Hören, das war etwas, was immer wieder eben in der Geschichte der Medien zu beobachten ist.
Flashback, look forward. Wir haben heute immer wieder diese Idee gehört, dass der Konsument zum Produzent wird. Wir haben dieses in den schönen Beispielen gesehen. Und immer wieder haben wir von der Enttäuschung gehört, dass dieses nur zum Teil realisiert wurde und auf Dauer nicht möglich geworden ist. Siehst du irgendeine Veränderung dieser Haltung? Bleibt sie als ephemere Utopie auch in der Zukunft bestehen? Oder siehst du tatsächlich die Möglichkeit dieses Umbruchs für eine solche Entwicklung?
Der Umbruch hat stattgefunden, weniger als Umbruch, sondern wirklich als eine Transformation. Mittlerweile werden wirklich millionenfach bewegte Bilder, Texte, Ton-Bild-Kombinationen produziert jeden Tag. Das heißt, die Konsumenten sind längst auch Produzenten ihres, für ihren eigenen Konsum und für den Konsum von anderen geworden. Das hat sich realisiert. Die Frage ist immer, und das ist diese etwas leicht konservative Frage, die ich mich aber dann auch immer wieder zu stellen getraue, ist, wo bleibt da die Kunst, um es mal etwas trivial auszudrücken. Ich denke, dass sich nicht geändert hat, dass an die Künste besondere Herausforderungen zu stellen sind und auch besondere Ansprüche zu stellen sind, die dann eben auch von besonders talentierten, ästhetisch sensiblen Leuten eben in Form von Produkten, in Form von Kunstwerken oder Prozessen umgesetzt werden müssen. Daran hat sich nichts geändert. Aber dass die Leute nun selber machen und produzieren können, massenweise, das ist Realität geworden und zwar nicht nur in den entwickelten Industrieländern, sondern mittlerweile selbst eben in Ländern eben auch der früher sogenannten Dritten Welt. Das ist hochspannend, wenn ich bin zum Beispiel im Moment, wie viele andere auch, oft in China, in Hongkong, in Shanghai und in Beijing und an anderen Orten und sehe mit großem Staunen, wie diese ganzen Technologien angeeignet wurden und in den Alltag ganz normal eben übergegangen sind und die Leute machen. Das Machen ist eigentlich etwas, was sozusagen zum Paradigma geworden ist. Es gibt ja auch diesen Begriff der Makers Society, der Gesellschaft des Machenden oder der Macher. Und das hat sich tatsächlich auch als ökonomisches Modell durchgesetzt.
Die letzte Frage ist sehr einfach und wahrscheinlich schwer zu beantworten. Wo siehst du rückblickend in der Kunst Momente, ikonografische Elemente, Symbole, die wirklich ein Stück weit über ihren Moment der Entstehung hinaus die Bedeutung bekommen haben, um uns heute Aufklärung zu geben für den Umgang mit einem Medium, was wir digital nennen und was eigentlich 100% ahistorisch definiert ist?
Da gibt es ganz viele Beispiele. Da muss man nur wirklich sehr konzentriert dann in die junge Geschichte dieser Medienkünste hineingehen. Ich nehme einfach mal ein Beispiel heraus. Es gibt ein sehr berühmtes Band, ich glaube, es ist 1974 entstanden. Das heißt Television Delivers People. Das ist eines meiner Lieblingsbänder. Was hat er da gemacht? Ist ästhetisch, wenn man so will, total entleert, dieses Band. Es läuft ein Text ab, wie so ein Scroll vertikal. Die Botschaft ist ebenfalls sehr klar. Die Menschen, das Publikum wird sozusagen als Material, als Stoff für die kommerzielle Verwertung benutzt. Das Fernsehen ist nicht dafür da, um zu informieren oder zu unterhalten, sondern eben um wirklich die Zuschauer sozusagen als Material zu verarbeiten. Wir haben die gleiche Diskussion heute, wenn wir an die Facebook-Debatte, an die aktuelle denken mit Zuckerberg und dem Rest, die ja auch schon seit Jahren läuft. Was passiert da eigentlich mit dem Internet? Und so eine Arbeit dann einfach mal wieder sozusagen aus der Geschichte herauszuholen und in die Aktualität hineinzustellen, hätte für mich genau diese Funktion, etwas aus der Geschichte, aus einer bestimmten Konstellation heraus entstanden ist. Ästhetisch gar nicht so spektakulär, sondern sehr schlicht, kriegt in einer aktuellen Kontextualisierung dann eine ungeheure Bedeutung und wird total aktuell. Und das sind so die Dinge, die mich eben auch besonders interessieren oder denken. Anderes Beispiel, was dann etwas aktionistischen Charakter hat, unter dem Begriff des Expanded Cinema wurden ja auch eine ganze Reihe von Arbeiten gemacht, die dann mit Performance, mit Aktion verbunden waren. Denken Sie etwa an das Tap- und Tast-Kino von Wally Export und Peter Weibel, die dann einfach mal gesagt haben, okay, Kino hat wesentlich was mit Sex zu tun und mit der Scheinbefriedigung von sexuellen Bedürfnissen. Also bauen wir ein Kino, das ist der berühmte Kasten gewesen, den Wally Export sich vor die nackten Brüste gespannt hat, in dem die Leute direkt in der Dunkelheit sozusagen erfahren können, was Sexualität ist, indem sie die Brüste der Künstlerin anfassen dürfen. Das hat für mich auch so einen ikonischen, ich denke immer an dieses Bild mit dem Kasten, Wally Export lächelnd mit der Stopp 17,5 Sekunden dürfte, glaube ich, derjenige, der da reingriff, drin bleiben im Kino. Der Film dauerte sozusagen 17,5 Sekunden und projizierte das Ganze sozusagen auf den realen Gehalt des sexuellen Bedürfnisses. Ich will den anderen, die andere anfassen, und zwar möglichst nackt.
Mein Liebling ist immer noch Pikes Buddha vor dem Fernseher sitzend mit der Kamera, weil es sozusagen für mich die Kontinuität des Analogen in einen Raum verlängert, den wir eigentlich mit Technik gar nicht mehr definieren können. Und ich war hier in einer Ausstellung im Hamburger Bahnhof und genau das war die einzige Präsentation, die technisch dann nicht mehr funktioniert hat. Das war für mich ein doppeltes Sinnbild. Ich begreife aber unser Interview als Gespräch und als Gespräch breche ich es jetzt ab. Wir haben alle nur eine begrenzte Aufmerksamkeit und deshalb frage ich am Schluss eine Frage, die lautet: Welche Frage habe ich nicht gestellt? Welche hätte ich stellen sollen und wie würdest du sie beantwortet haben?
Das ist ein schöner Schluss, aber ich möchte nur noch sagen, dass mir diese Arbeit von Pike auch sehr wichtig ist, die ja ganz, ganz viele Varianten auch hat. Pike ist wirklich auch der ganz große Philosoph der Videogeschichte und der Videokunstgeschichte, für mich überhaupt keine Frage. Als solcher übrigens immer noch ziemlich stark unentdeckt. Das ist sehr schwer zu beantworten. Während ich jetzt spreche, überlege ich, was du nicht gefragt hast. Ich würde sagen, das, was vielleicht immer ausgeklammert wurde bei den Bewegungen, genauso wie bei den Künstlern. Und das sind die tiefgründigen Dinge, die auch mit den Personen zu tun haben, die das gemacht haben, was wir da sehen und hören können, jetzt auch als archivierte Bändler. Diese tiefen Gründe, die hinter dem Machen und hinter bestimmten Engagements standen, auch hinter dem künstlerischen Engagement. Das ist immer das, was mich als Medienarchäologe sehr stark interessiert und wo ich versuche, immer auch ganz intensiv in die Biografien und in die Entwicklung der einzelnen Persönlichkeiten hineinzugehen. Was nicht unbedingt bedeutet, dass man auch darüber schreibt. Aber diese persönliche Erfahrung ist unglaublich wichtig und die ist mir auch hier heute bei diesem Gespräch ein bisschen zu kurz gekommen.
Tito, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir.